Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ich habe mir nie viel aus Kunst gemacht, das bekennt der Erzähler gleich mal im ersten Satz. Dann geht es rund 250 Seiten genau darum, um die Kunst, was sie ausmacht und was sie aus uns Menschen macht. Spitzweg heißt der neue Roman von Eckhard Nickel. Das ist sein zweiter und ich freue mich jetzt mit ihm darüber zu sprechen. Herzlich willkommen nach Frankfurt, Eckhard Nickel. Guten Morgen.
Ja, vielen Dank und einen wunderschönen guten Morgen nach Berlin.
Ich nehme mal an, dieser Satz, ich habe mir nie viel aus Kunst gemacht, der trifft auf Sie nicht zu, oder? Haben Sie keinen Spitzweg über dem Bett hängen?
Ich habe einen Spitzweg im Flur hängen, aber...
Aber nicht den armen Poeten.
Nein, den nicht. Ich habe einen Nachtwächter, glaube ich, im Flur hängen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe so eine russische Hängung bei mir im Flur und da darf natürlich auch ein Spitzweg nicht fehlen. Nein, ich mache mir sehr viel aus Kunst und eigentlich mache ich mir alles Mögliche aus Kunst.
Klar, sonst hätten Sie ja nicht jetzt so einen Roman, der sich so intensiv mit vielen Fragen, die Ästhetik betreffend, beschäftigt. In Ihrem Roman sind das drei Jugendliche, die Hauptfiguren. Alle gehen in dieselbe Klasse, zwei Jungs, ein Mädchen und dieses Mädchen, dem widerfährt so eine Art unerhörte Begebenheit gleich am Anfang, da kommt die Kunstlehrerin Frau Hügel, schaut sich das Selbstporträt von Kirsten an und sagt, ausgesprochen gelungen, Respekt, Mut zur Hässlichkeit. Und das kriegt die in den falschen Hals, rennt davon. Aber eigentlich war das doch als Kompliment gemeint. Ist die Kirsten noch zu jung, um das zu verstehen? Braucht es für Mut zur Hässlichkeit sowas wie künstlerische Reife?
Ja, ich glaube, es braucht eine emotionale Souveränität, die sie natürlich in der Situation, in der sie sich befindet, eigentlich nicht hat, weil sie ohnehin eher auf der schüchternen Seite der Menschheit angesiedelt ist. Und das natürlich irgendwie gerade in der Zeit vor dem Abitur, wenn es natürlich auch darauf ankommt, wie man sich den anderen gegenüber entwickelt oder wie man sich überhaupt dem anderen gegenüber stellt, natürlich eine ganz elementare Verunsicherung der eigenen Persönlichkeit ist. Und deswegen kann sie das natürlich in dem Moment nur so als ganz schlimmen Frontalangriff hören und begibt sich dann natürlich auch als Impuls und Reflex davon. Wenn sie natürlich ein bisschen näher darüber nachgedacht hätte, hätte sie vielleicht erkennen können, dass es eine andere Bedeutung haben kann.
Der Ich-Erzähler, der ist so ein bisschen verliebt in Kirsten, der scheint ja das sofort zu erkennen, das Besondere an diesem Selbstporträt von Kirsten. Können Sie uns mal erzählen, was er da sieht auf dem Bild?
Ja, der sieht auf jeden Fall, wie so vieles an ihr, die Abweichung. Also sie macht halt Dinge ganz anders. Sie kleidet sich anders als die anderen. Sie tut andere Dinge als die anderen Mitschüler. Sie reitet zum Beispiel. Deswegen stellt sie sich auf dem Porträt als Reiterin dar. Aber sie guckt auch sozusagen nicht dem Betrachter des Porträts entgegen, sondern die blickt aus dem Bild hinaus. Das heißt, es gibt so ganz viele kleine Unterschiede, die man schon eigentlich an dem Porträt ausmachen kann, die sehr bezeichnend sind für die Persönlichkeit dieser von ihm angebeteten Mitschülerin.
Und ist das so ein bisschen, habe ich mich gefragt, nicht überhaupt das Generalthema dieser Unterschied zwischen Vorstellung und Wirklichkeit? Da gab es eine Szene, die liebe ich, da kommt der Erzähler seinen Lieblingslehrer besuchen, den Herrn Pfand, einen Deutschlehrer, der tolle Ideen hat, wie er nach den Ferien die Kinder ihre Lektüre nacherzählen lässt. Und dann kommt der Erzähler dahin und hat so eine Vorstellung, dass dieser tolle Lehrer, der muss doch in so einem super Bürgerhaus wohnen und unten drunter die Mieter spielen Klavier und Geige. Und dann findet er es nicht, weil er eben das nicht sehen kann, weil er ja eben so stark mit seiner Vorstellung beschäftigt ist. Ist das so ein bisschen das Grundthema in Ihrem Roman?
Ja, absolut. Also es geht halt wirklich um die Illusion einer Oberfläche und natürlich auch die Illusion einer Vorstellung, die man von Oberflächen oder die man von den Oberflächen auf das dahinter schließt. Also er hat ja gedacht, dadurch, dass Herr Pfand so ein absoluter Grand Seigneur ist, dass er natürlich auch in so einem völlig würdigen Bürgerbau leben muss und konnte sich das gar nicht vorstellen, dass eigentlich auch so jemand vielleicht eine ganz andere Seite hat. Und ich glaube, es geht in dem Roman sehr viel um die Erforschung dessen, was hinter einer wie auch immer gearteten Oberfläche passiert. Das geht auch bei den Bildern von Spitzweg zum Beispiel so, die ja auch genauso diese Scheinharmonie, diese Schein diese Scheinbiederheit haben, aber dann doch in ganz interessante Abgründe führen können. Also es geht, glaube ich, immer um diesen Schritt dahinter.
Man denkt fast, Spitzweg wäre verkannt, wenn man das liest bei Ihnen. Wird da nicht richtig hingeguckt?
Ich glaube auf jeden Fall. Also es ist aber auch wiederum so eine Art Reflex, den man, wenn man ein einmal vorformuliertes Bild in der Kunstgeschichte präsentiert bekommt, dass man eigentlich gar nicht mehr anfängt, darüber nachzudenken und sich auch gar keine wirkliche Mühe mehr macht, zum Beispiel mal nach Schweinfurt in dieses wunderbare Museum zu fahren, wo ganz viel Spitzweg hängt. Aber es ist ja auch, wir sind, glaube ich, auch missgeleitet von diesen allzu bekannten Bildern, die man ja überall schon mal gesehen hat. Und es gibt auch ganz, ganz viele Bilder von Spitzweg, die noch niemand so wirklich beobachtet hat oder untersucht hat, die noch in ganz andere Abwege führen. Und das ist, finde ich, so eine der zentralen Motive auch dieses Buches, dass es halt wirklich um so versteckte Spuren geht, denen nachgegangen wird.
So ein bisschen wie bei diesem Original und Fälschung, was auch in Ihrem Roman vorkommt. Das fand ich auch super. Das steht da schon immer in der Fernsehzeitung meiner Oma, diese Rubrik. Gibt es das eigentlich noch?
Das habe ich gerade eben, am Wochenende war ich glückliches Mitglied einer Jury für einen Popliteraturpreis und dann sind wir danach in Augsburg, vom Literaturhaus Augsburg verliehen, sind wir danach in ein sogenannte Haifischbar gegangen und da kam tatsächlich der Freund des Wirtes mit einer aktuellen Hör zu, ohne zu wissen, dass ich gerade über dieses faszinierende Rubrikdenken geschrieben habe und sagte, er hätte nur 9 von 10 Fehlern gefunden und er hätte gehört, ich kenne mich irgendwie in der Welt aus, ob ich ihm nicht den 10. Fehler finden können. Und es gibt es tatsächlich noch, ja.
Unglaublich. Jetzt haben wir ja schon über Kirsten und über ihren Erzähler gesprochen, aber noch gar nicht über die dritte Hauptfigur, der nur wirklich erwähnenswert ist. Es ist nämlich ein ganz schräger junger Mann, Karl heißt er, zieht sich doch sehr eigenartig an, spricht eine ganz gewählte Sprache. Können Sie uns den mal vorstellen?
Ja, Karl ist gerade neu an der Schule angekommen, kommt von einer anderen Schule und wollte da wohl hat auch dort Kunstleistungskurs gemacht. Die Schule, auf der Erzähler geht, da gibt es nicht. Das heißt, er muss sich jetzt irgendwie anders verwirklichen. Er ist wirklich eine, wie es irgendwann mal im Buch heißt, im besten Sinne aus der Zeit gefallene Figur. Also er ist eigentlich der personifizierte nicht Künstler, sondern Künstlicher, müsste man eigentlich sagen. Also er ist jemand, der wirklich seine Persönlichkeit wie ein Gemälde inszeniert und deswegen auch seine gesamte Existenz eigentlich durchdekliniert nach den Maßstäben der Abweichung, also der Abweichung der Sprache, der Abweichung im Gestus, aber auch interessanterweise der Abweichung in der Kleidung, wie sie eben schon gesagt hat. Der Erzähler entdeckt irgendwann mal, als ihm die Hose hochrutscht, dass er tatsächlich, jetzt bin ich gerade mit meinem eigenen Schuh an den Tisch gestoßen, der trägt Sockenhalter zum Beispiel.
Das war sehr ungewöhnlich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man heute so einen Jugendlichen trifft, der auch noch so spricht. Der wirkt ja wie aus dem 19. Jahrhundert. Ich habe sogar extra noch mal ein bisschen über Spitzweg gelesen, aber so richtige Parallelen habe ich nicht gefunden. War er trotzdem Karl Spitzweg denn irgendwie auch das Vorbild für diesen eigenartigen jungen Mann?
Ja, ich glaube, in seiner Verquastheit vielleicht, aber er ist ja doch Spitzweg dann doch zum Künstler geworden, während Karl eigentlich sein Leben zum Kunstwerk erhebt und dadurch natürlich auch sehr, sehr gegenwärtig ist. Also er ist ja auch in seiner ganzen Ablehnung der Gegenwart sehr, sehr gegenwärtig und ihm kommt es halt wirklich darauf an, eine Welt sich selbst zu bauen und das mit sehr, sehr viel Detailliebe und ästhetischer Raffinesse.
Jetzt ist ja er das, also dieser Karl, der den Erzähler eines Besseren belehrt, denn er bleibt ja nicht bei diesem Satz da, ich habe mir nie viel aus Kunst gemacht, es ändert sich ja durch Karl. Haben Sie auch so jemanden gehabt in Ihrem Leben? Weil Sie haben ja gesagt, dass Sie sehr kunstbegeistert sind, schon immer.
Ja, es gibt ja immer diesen großen Menschen, denen man so viel zu verdanken hat, oder diese großen Menschen, denen man so viel zu verdanken hat. Und das sind natürlich, wie man im Buch auch sieht, Lehrer zum einen, aber natürlich sind es auch Mitschüler. Und ich hatte auch einen Mitschüler, der mir wirklich nochmal die Kunst in einer ganz anderen Art und Weise aufgeschlüsselt hat, wie ich sie wirklich vorher noch nicht gesehen und erkannt hatte.
Und wie sind Sie dann nochmal genau zu Spitzweg gekommen? Das ist ja schon erstmal bemerkenswert, dass man sich eben mit diesem 19. Jahrhundertmaler so intensiv beschäftigt.
Ja, also das 19. Jahrhundert ist ja ohnehin ein wunderbares Jahrhundert zur Beschäftigung an sich, aber Spitzweg ist halt eigentlich der vergessenste Großkünstler des 19. Jahrhunderts, würde ich jetzt mal so ganz gewagt formulieren. Aber er ist halt wirklich jemand, der wirklich noch nicht ausgelotet ist in seiner Vielfalt, in seiner ja, in seiner Verschlagenheit. Also es gibt Bilder von ihm, wo zum Beispiel ein Gnom aus einer Höhle auf einen Zug in der Ferne sieht. Und aber dadurch, dass der Gnom in der Höhle im Vordergrund steht, ist der Gnom halt der Riese und der Zug wird zur Modelleisenbahn. Und dann passieren so ganz viele Dinge im Kopf, wenn man sich das so ansieht. Und ich glaube, das ist so eine Faszination, die eben von diesem Unentdeckten auch ausgeht, die mich zu Spitzweg geführt hat.
Und diese, das haben wir noch gar nicht gesagt, zu dieser Auseinandersetzung um Künstlichkeit und die künstliche Sprache, zum Beispiel des Karl oder so. Da gibt es ja noch so eine Gegenwelt in Ihrem Roman, und zwar repräsentieren die Eltern von Kirsten. Die versuchen ja so einen Gegenentwurf zu Künstlichkeit. Die leben ganz ohne Strom, ohne Auto, weil die Mutter eine Allergie hat auf Elektrosmog. Aber man hat schon so ein bisschen den Eindruck, so ein ganz nicht künstliches Leben ist eigentlich gar nicht möglich, oder?
Absolut nicht. Also diese Herstellung der Natürlichkeit in diesem Elternhaus von Kirsten hat ja auch etwas absolut Künstlerisches. Also es ist schon fast ein Gesamtkunstwerk. Also der Vater, der dieses Haus nach diesen Maßstäben der Allergie seiner Frau gegen die Künstlichkeit umbaut, nennt es dann auch irgendwann sein Naturtheaterhaus. Also es ist eigentlich fast ein wagnerianisches Werk, was da entsteht. Einfach nur aus der Prämisse, dass nichts Künstliches darin zu sein hat. Und das ist halt, wenn das Licht ausgeht, nur noch Kerzen verwendet werden und auch die Klingel funktioniert nur mit einem komplizierten Seilzug.
Sollen wir denn auch Ihren Roman als unbedingt als Kunstprodukt lesen, weil Sie ja auch tatsächlich so eine gewisse Künstlichkeit ausstellen?
Also die Geschichte des Romans befasst sich natürlich mit der Künstlichkeit, aber ich glaube, die Geschichte an sich ist eine wie bei mir, von mir schon immer bewundert, eine Detektivgeschichte. Also es ist eine Geschichte, in der Dinge verschwinden und in der Dinge wieder auftauchen. Also eigentlich gibt es eine ganz normale Handlung, wie man so sagen würde, die aber natürlich völlig hier und da und in allen ihren Winkelzügen, in allen ihren Verwirrungen und in ihren Entwirrungen dann doch immer wieder von der Kunst geleitet wird. Also die Kunst ist sozusagen der rote Faden, an der sich die eigentlich ganz normale kriminalistische Handlung, weil das wird ja auch viel in diesem Buch gestohlen und entwendet und verändert und manipuliert.
Eckhard Nickel, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung. Einen schönen Tag.
Ihnen auch. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel Spitzweg erschienen beim Piper Verlag.